The Road Jack, der Podcast von Intellica.de.
Dr. Michael Barriere-Scholz ist Co-Founder und CEO bei Aioki, einer Tochter der Deutschen Bahn. Im folgenden Interview soll es deshalb um den öffentlichen Nahverkehr gehen und wie dieser immer mehr in der neuen Mobilitätswelt des 21. Jahrhunderts ankommt. Dabei dürfte klar werden, dass Aioki nicht mehr das kleine, innovativ wirkende Startup der Bahn ist, sondern sehr viel mehr. Ton ab! Herr Dr. Barriere-Scholz, Ihr Aioki ist für mich das kleine, sehr innovativ wirkende Startup der Bahn, wenn es um neue Mobilität geht. Liege ich da eigentlich richtig?
Ja, prinzipiell passt das ziemlich gut. Also wir sind ein wirklicher Innovationstreiber halt auch in Bezug auf dessen, was wir gemacht haben seit 2017. Wir sind mittlerweile, würde ich mal sagen, ein Grown-up. Wir sind schon ein bisschen älter geworden, aus der Teenager-Zeit raus, und werden erwachsen halt auch. Wir sind ja seit 2017 am Markt unterwegs, haben da die Marke auch etabliert und auch verkündet, was wir vorhaben, nämlich insbesondere hochautomatisierte Verkehre, autonome Verkehre, aber auch eben fahrerbasierte On-Demand-Verkehre, bedarfsorientierte Verkehre auf die Straße zu bringen halt auch, um damit halt auch den ÖPNV zu stützen halt auch und zu unterstützen. Wir haben das geschafft, dass wir mittlerweile Marktführer für solche On-Demand-Mobilitätslösungen im deutschsprachigen Raum, im Dachmarkt sind und konnten jetzt auch bereits mehr als 65 solcher Projekte in 6 europäischen Ländern auf die Straße bringen halt auch. Und wir werden auch bis Ende des Jahres noch ein On-Demand-Projekt in Spanien entsprechend auf die Straße bringen. Und wir machen das immer in Kombination mit lokalen Anbietern, also großen ÖPNV-Unternehmen, große ÖPNV-Unternehmen, Gemeinden oder entsprechenden Städten halt, die sagen, wir brauchen solche neuen Mobilitätslösungen auch als Ergänzung und Erweiterung zum bestehenden ÖPNV. Ja, wir innovieren das permanent. Wir kommen ja nachher auch noch zu dem einen oder anderen Projekt mal zu sprechen und versuchen auch kontinuierlich zu lernen aus den Projekten, die wir machen, um sie dann zum einen zu skalieren, also halt auch mehr Menschen zur Verfügung zu stellen, aber auf der anderen Seite halt auch, um diese ökonomisch, aber auch ökologisch besser zu machen halt auch. Wir gehören da insgesamt auch zur New Mobility Sparte bei der Deutschen Bahn. Das heißt, wir sind dort Vorreiter für autonomes Fahren im ÖPNV. Und was Sie gesagt haben in Bezug auf Innovation, stimmt das? Wir haben so den ersten autonomen Verkehr im Straßenverkehr in Bad Birnbach auf die Straße gebracht. Das heißt wirklich im Mischverkehr. Dort fahren auch andere Fahrzeuge, Fahrräder, Autos gemeinsam mit uns autonom durch das beschauliche Bad Birnbach. Das machen wir seit vielen, vielen Jahren. Wir haben dort die erste Bahnhofsanbindung realisiert. Das heißt, dort auch wieder die Verbindung zu unserer Mutter, der Deutschen Bahn, geschaffen halt auch, so dass man mit einem autonomen Shuttle zum Bahnhof kommen kann. Und haben jetzt auch zum ersten Mal in Karlsruhe geschaffen einen Service, wo man per App auch sich hochautomatisierte Shuttles ordern kann und die fahren dann halt komplett dynamische Routen von A nach B. Also von daher fühle ich mich ganz wohl mit dieser ersten Charakterisierung, die Sie uns hier gegeben haben.
Super, das heißt, das ist doch schon mal gut, wenn der Einstieg klappt an der Stelle. Wenn man jetzt der Berichterstattung folgt und das, was Sie jetzt schon so skizziert haben, dann sind das ja wahnsinnig verschiedene Projekte. Kann man sagen, dass es einen klassischen des Pudels Kern gibt? Und was sind dann aber vielleicht auch Seitenprojekte, die trotzdem notwendig sind, um, ja sagen wir mal so, die Lernkurve auch steil zu halten?
Das ist sehr spannend. Also wir verfolgen da halt einen sehr konsequenten Pfad. Das eine ist tatsächlich zu sagen, wir bringen halt Technologien raus, die es dann wiederum unseren Kunden ermöglichen, also großen Verkehrsanbietern, Gemeinden, Städten, diese neuen Mobilitätsformen auf die Straße zu bringen. Das machen wir heute auch sehr viel mit Fahrern, die dann halt vorne eine App im Auto haben und da entsprechend auch wissen, wo sie den nächsten Fahrgast aufsammeln können, welche Route sie am besten fahren. Und das ist hochskalierbar. Also das sehen wir auch schon mit den 65 Services, die wir da mittlerweile auf die Straße gebracht haben. Das heißt, da versuchen wir möglichst vielen Menschen diese neue Mobilität zu ermöglichen auch. Das ist der eine große Pfad. Das zweite ist immer ein kontinuierliches Lernen. Und das steckt in unserer DNA drin. Und das machen wir mit den hochautomatisierten Verkehren, mit den autonomen Verkehren, wo wir immer wieder versuchen, die Grenze des Möglichen noch ein bisschen weiter nach vorne zu schieben. Dadurch natürlich auch gegeben, dadurch, dass die Gesetzgebung da auch immer weiter geht, aber natürlich wir immer wieder neu verproben müssen, was halt die Gesetzgebung uns dort auch ermöglicht und natürlich die Sicherheit. Wir wollen natürlich immer sicherstellen, dass es alles sicher ist, was wir hier tun. Und so war auch der erste Verkehr, den wir damals halt in Bad Birnbach auf die Straße gebracht haben, eine absolute Innovation. Auch wenn das jetzt 15 bis 20 km/h sind von der Geschwindigkeit, aber eben der erste autonome, hochautomatisierte Service, der da ist. Und daraus lernen wir wiederum halt auch aus diesen hochautomatisierten Services, um die dann wiederum auch skalierbar zu machen. Auf der anderen Seite sind die Services, die wir mit Fahrern betreiben, auch diejenigen, die wiederum einfließen in die Services, die wir halt eben automatisiert durchführen. Wir halten halt eben digitale Mobilität und On-Demand vor allem dort für sinnvoll, wo der reguläre ÖPNV an seine Grenzen stößt. Also wir sagen insbesondere, dass im ländlichen Raum, im suburbanen Raum oder auch außerhalb von Kernzeichen so eine neue Mobilität besonders viel Sinn macht. Und damit ergänzen wir auch sozusagen die Mission und die Vision unserer Mutter, der Deutschen Bahn, die ja Mobilität auch als Daseinsvorsorge begreift. Also wir sehen ja insbesondere im ländlichen Raum, dass dort die Quoten des Besitztums von Autos, also die MIV-Quote, der mobilisierte Individualverkehr, sehr, sehr hoch ist. Und wir glauben auch, gerade dort müssen wir Ergänzungen und Erweiterungen schaffen, um dort ein flächendeckendes Netz zu erreichen und auch den Zugang zu dieser neuen Mobilität möglichst einfach zu gestalten. Der dritte Pfad, von dem ich jetzt noch gar nicht gesprochen habe, ist für uns das große zweite Produkt, was wir haben. Das sind Mobilitätsanalysen halt. Wir gucken immer drauf. Wir haben halt einen riesengroßen Datenpool aufgebaut, wo wir mit echten sozusagen Modellierungen es schaffen halt, Bevölkerungsgruppen zu simulieren und damit eine echte Bedarfsgerechtigkeit zu realisieren. Das heißt, wo entstehen welche Mobilitätsbedarfe, wo ist eine bestimmte Familie mit einem Mobilitätsverhalten, die kommen halt morgens um 8 Uhr aus dem Haus und jeder hat halt einen individuellen Mobilitätsbedarf und wie kann man diese idealerweise über den bestehenden ÖPNV und über solche Mobilitätslösungen gut unterstützen halt auch. Und je genauer so eine Planung ist eines solchen Mobilitätsangebots, was wir mit unserem sogenannten Mobility Analytics Ansatz machen, desto passgenauer und effizienter ist letztendlich auch das Angebot auf der Straße. Wir machen das mittlerweile auch verkehrsträgerübergreifend, also wir machen multimodale Planungen, und um ein optimiertes Konzept für jeden Bedarf zu ermöglichen. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil immer wieder für unsere Kunden. Das Schöne mit solchen Simulationen und Analysen ist ja, dass man die nicht erst auf der Straße verproben muss, sondern erstmal in der Simulation sehen kann, wie verhält sich das Ganze auch mit soziodemografischen Daten halt auch. Und wir glauben daran, dass wir immer dann besser sind oder Menschen auch dazu bereit sind, umzusteigen, wenn sie zum Beispiel einen zeitlichen Vorteil haben. Also wenn ich jetzt heute meinen Weg habe von A nach B zur Arbeit und ich brauche dafür mit dem PKW 38 Minuten, trotz Stau und Parkplatz suchen und ich schaffe ein neues Angebot, wo ich in einer Wegekette das vielleicht in 22 Minuten schaffe, ohne den ganzen Schmerz bezüglich Parkplatzsuche zu haben, dann glauben wir und haben wir auch in der Realität gesehen, dass dann auch Menschen dazu bereit sind, umzusteigen. Und auch die Kombination von diesen verschiedenen Services, also das heißt Linienverkehre zu verbinden mit On-Demand-Verkehren oder auch mit Mischverkehren, das ist halt uns ganz, ganz wichtig. Und es geht aber bei diesen Produkten auch darum, Wissenslücken halt zu schließen bei den Verkehrsträgern, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Oft ist das ja so, dass man dort Fahrgastzählungen macht, die halt alle paar Jahre mal stattfinden und man weiß damit gar nicht so ganz passgenau, was braucht mein Kunde im ÖPNV, also die Bevölkerung eigentlich genau? Und das versuchen wir mit diesen kompletten digitalen Planungen zu flankieren und aufzulösen.
Und wenn Sie jetzt sagen, Sie bieten eine Analyse und damit ja eigentlich auch erstmal eine Menge Fachwissen an, dann wäre jetzt mal ganz spitz gefragt, der jeweilige ÖPNV-Anbieter ja theoretisch in der Lage, so ein Thema dann vor Ort selbst aufzusetzen. Warum ist es aber, gerade wenn Sie sagen, Sie haben schon 65 solche Projekte am Laufen, warum ist es dann aber wahrscheinlich trotzdem sinnvoller, dass ein entsprechender ÖPNV-Anbieter sagt, nee, liebe Kolleginnen und Kollegen von Aioki, macht ihr das mal bitte?
Das ist genau die Kombination, die wir tatsächlich anbieten halt. Genau so, wie Sie das gesagt haben. Wir sind dabei, dass wir also in keinerlei Konkurrenzsituation zum ÖPNV treten, sondern wir sind ein Technologieanbieter. Wir bieten halt die Möglichkeit, die Tools an, die Plattform an, damit ÖPNV-Anbieter vor Ort mit ihrer ganzen Expertise, die sie haben, also die wissen ja ganz genau, wie man so einen Service entsprechend idealerweise betreibt, welche Busse, welche Gefäßgrößen, welche Sitzplatzkapazitäten sind dort vor Ort, die betreiben dann diesen Service auch entsprechend vor Ort. Das heißt, wie sieht so ein Projekt idealerweise aus? Also so ein ÖPNV-Anbieter oder ein großes Verkehrsunternehmer, ein Busbetreiber kommt auf uns zu und wir beraten dort entsprechend, setzen dann auch diese Plattform gemeinsam mit dem Team auf und um, sind dann noch ein paar Wochen vor Ort und anschließend den konkreten Betrieb, den macht der Verkehrsanbieter vor Ort und verknüpft das idealerweise perfekt mit dem bestehenden ÖPNV-Angebot. Und wir glauben auch daran, dass nur so das Ganze funktionieren kann, wenn wir den ÖPNV eben als Ganzes attraktiver machen und weiterentwickeln und diese lokalen ÖPNV-Anbieter auch in der Lage sind, komplett neue, alte, aber auch neue Zielgruppen für den ÖPNV zu begeistern und damit auch für On-Demand begeistern. Das heißt, diese Lösung, die wir entwickelt haben, das hängt natürlich auch mit unserer DNA zusammen, von der ich bereits gesprochen habe, dass wir halt auch ein 100%iges Tochterunternehmen der Deutschen Bahn sind. Die sind passgenau in den bestehenden ÖPNV, lassen die sich integrieren. Das fängt auch damit an zum Beispiel, dass wir auch Tarifsysteme halt in der Lage sind, bei uns zu integrieren. Wenn wir zum Beispiel nach Hamburg schauen, der Service, der dort fährt, der ist komplett in den lokalen ÖPNV-Tarif integriert. Der wird dort halt von einem der norddeutschen größten Busunternehmen, dem Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein, betrieben auch. Und wenn Sie sich dort ein Ticket kaufen vom HVV, also im Hamburger Verkehrsverbund, dann können Sie dort IOKI nutzen, aber gleichzeitig auch damit in die S-Bahn oder in den Bus einsteigen, um damit halt die Nutzungsschwelle für alle Beteiligten möglichst niedrig zu halten und eine möglichst kundenkonzentrierte und einfache Buchung per App zu ermöglichen. Das Tolle daran ist ja halt eben auch, ich habe dann so eine Art Mini-Mobilitäts-Flatrate auch schon. Das heißt, wenn ich so ein Monatsticket habe vom ÖPNV, dann kann ich à la Netflix auch den On-Demand-Service direkt mitnutzen und zahle in der Regel nur einen kleinen Aufschlag, vielleicht einen Komfortzuschlag, weil es ja schon halt ein besonderer Service ist. Das heißt, die Fahrzeuge holen mich ja in der Nähe sehr, sehr heimatnah oder haushaltsnah ab, genau dort, wo ich stehe. Und dementsprechend ist es sehr einfach von der Nutzung her. Wir binden halt komplett die ÖPNV-Unternehmen vor Ort ein, also bauen jetzt nicht nochmal einen Service über ein bestehendes ÖPNV-Netz rüber. Da gibt's ja auch sehr viele Anbieter, die dort kannibalisierend unterwegs sind zu den bestehenden Services. Genau das machen wir halt nicht mit unserem Service, sondern wir arbeiten immer mit den lokalen Playern und lokalen Experten dort zusammen.
Und kann man sagen, wie lang braucht so ein Projekt, ich sag mal so, vom ersten Vorstellen, bis es wirklich implementiert und wirklich fahrfähig ist?
Ja, das ist super spannend. Also das hat zwei Aspekte, auf die man dort schauen muss. Das eine ist natürlich die Tatsache, wie lange brauchen wir wirklich, um das Ganze vom Produkt her aufzusetzen und auf die Straße zu bringen. Da kann ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben damals in 2017 den ersten Service in Frankfurt aufgebaut. Den haben wir für die Deutsche Bahn-Mitarbeiter dort verprobt, sozusagen Friendly User. Da sind über 30 Standorte in Frankfurt, auch eine hohe fünfstellige Anzahl an Mitarbeitern und haben dort die verschiedenen Bürostandorte miteinander verbunden. Da haben wir das ganze Produkt auch entwickelt, ein MVP, also Minimal Viable Product entwickelt, haben auch bewusst sehr viel gelernt. Da hat uns das Ganze 3 bis 4 Monate gedauert, benötigt, um das Ganze auf die Straße zu bringen. Mittlerweile, durch diese ganzen Lerneffekte und die Effizienzen, die wir gewonnen haben, sind wir in der Lage, innerhalb von wenigen Tagen so einen Service auf die Straße zu bringen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten bringen wir über 10 Services innerhalb von 4 bis 6 Wochen hier auf die Straße. Das ist der eine Aspekt halt auch sozusagen. Wie lange braucht das Ganze, um das technologisch bereitzustellen? Aber wir sind natürlich hier in einem Ausschreibungsmarkt. Das heißt, wenn man sich dazu entscheidet, einen solchen neuen Service auf die Straße zu bringen, dann benötigt das natürlich immer eine Ausschreibung, eine deutschlandweite oder eine europäische Ausschreibung. Die Verkehrsanbieter müssen natürlich auch dafür werben, dass sie halt entsprechend dort vielleicht auch mal einen bestehenden Linienservice ein bisschen herunterfahren und dafür einen neuartigen ÖPNV-Service auf die Straße bringen. Das Ganze muss den ganzen Regularien folgen, es muss ausgeschrieben werden. Und da können dann schon Laufzeiten auch von, idealerweise, wenn es schnell ist, kann das innerhalb von wenigen Wochen funktionieren, kann aber auch eine Vorlaufzeit von bis zu einem Jahr haben bei ganz großen Projekten, die dort entsprechend die ganzen Regularien erfüllen müssen. Oder auch Fördermitteltöpfe werden ja auch gerne genutzt, wie große Projekte wie saubere Luft halt und dergleichen. Genau, also in der Regel möglich ist das Ganze im Vergleich, ich sag mal, zu ein Schienensystem zu bauen, was ja manchmal 10 Jahre dauert, innerhalb von wenigen Tagen sowas auf die Straße zu bringen. Standard ist so, ich würde mal sagen, roundabout ein halbes Jahr, bis das dann von der ersten Idee bis auf die Straßenrealisierung klappen kann.
Und wenn wir jetzt mal schauen und wirklich auf Projekte eingehen, haben Sie vielleicht zwei, die so möglichst sehr unterschiedlich sind, um zu verstehen, wie das wirklich ja als Prozess abläuft?
Ja, gerne. Also ich habe, wir haben ja einige, die wir realisiert haben, aber ich greife mal zwei raus. Halt eines der Projekte, was uns schon ganz lange begleitet, was wir eines der ersten Projekte waren, die wir umgesetzt haben, das ist das sogenannte Wittlich-Shuttle. Das ist ein digitaler Rufbus der Stadt Wittlich in Rheinland-Pfalz. Da gab es vorher so einen klassischen Anruf-Sammeltaxi-Service, der halt eben auch nur per Telefon buchbar war. Und den haben wir komplett digitalisiert, also über eine App-Lösung an die Plattform angebunden. Und das ist ein echtes Vorreiterprojekt, das sich auch seit seinem Start in 2018 kontinuierlich weiterentwickelt hat. Hier haben wir als IOKI halt gemeinsam zum ersten Mal in der Deutschen Bahn, auch mit unseren Kollegen von DB Regio halt, On-Demand-Mobilität in den bestehenden öffentlichen Personennahverkehr integriert. Wir haben halt dem Wittlich-Shuttles von knapp 12.000 Fahrgästen eine Nutzungsquote halt auch. Und das, obwohl seit Frühjahr 2020, wie wir alle wissen, die Corona-Maßnahmen, Bündelung von Fahrgästen zu Fahrgemeinschaften, zu Ridepooling ausgesetzt worden ist. Also trotzdem haben wir eine sehr hohe Nutzungsquote, weil die Menschen sich in solchen Shuttle-Service, die ja halt auch von der Fahrgastanzahl überschaubar sind, auch komplett digital nachvollziehbar sind, sich sehr wohlfühlen. Das zeigt halt eben auch ein hohes Vertrauen in diese Services halt auch. Wir konnten auch das Ganze in der Pandemie gut nutzen. Anfang 2021 haben wir bedarfsgerechte und sichere Mobilität auch zum örtlichen Impfzentrum aufgebaut, also insbesondere auch für zu dem Zeitpunkt auch ältere Bevölkerungsgruppen, die dort halt dann eben einen sicheren Service vorfinden konnten. Das heißt, damit sieht man schon ganz schön mit diesem Service, dass der auch als Grundpfeiler der Daseinsvorsorge und Mobilitätssicherung im ländlichen oder im eher kleinstädtischen Raum dienen kann, auch insbesondere in Pandemiezeiten halt auch. Und fast jede fünfte Fahrt hier, auch um das mal zu zeigen, wie das in den ÖPNV integriert ist, auch in Nicht-Pandemiezeiten, die startet und endet am Bahnhof in Wittlich, bietet also eine komfortable Anschlussmobilität für die erste und letzte Meile. Das ist ja oft der Grund, warum die Menschen sagen, ich nutze lieber mein eigenes Auto, weil sie vielleicht nicht keine Möglichkeit haben, gerade am Anfang und am Ende der Reisekette gut da durchzukommen halt auch. Und das ist halt sehr klasse. Man kann halt diesen Service direkt buchen, bin ich am Bahnhof und komme dann halt fast bis vor die eigene Haustür halt auch. Das heißt, wir sehen das halt auch bei der Kundenbewertung, die Fahrten durchschnittlich mit 4,9 von 5 Punkten, klassisches App-Rating hier bewerten. Und wir sind halt sehr happy darüber, dass das halt als Dauer-Service hier etabliert worden, wo er werden konnte. Und ist also ein fester Bestandteil des ÖPNVs. Ne? Zweites Projekt, was sehr spannend ist, was gerade in der Rollout-Phase ist, das ist das Projekt mit dem RMV, der Rhein-Main-Verkehrsverbund. Das ist das größte On-Demand-Projekt dieser Art in ganz Europa. Das heißt, hier werden bis zu 1,8 Millionen Menschen in den Genuss kommen, in der Rhein-Main-Region langfristig dieses Angebot zu nutzen. Wir sind jetzt schon in einigen Städten halt gestartet halt auch. Das Ganze hat in Offenbach begonnen. In Kürze folgt auch Frankfurt. Darmstadt ist ein ganz großer Service am Start. Taunusstein haben wir begonnen halt auch. Und das Projekt ist besonders, weil es auch das flächendeckend größte On-Demand-Netzwerk ist, was in Europa derzeit existiert, wenn es dann komplett ausgerollt ist halt auch. Das war eine europaweite Ausschreibung, die wir als Technologieanbieter IoKi gewonnen haben. Und lokal betrieben wird das halt von den entsprechenden Verkehrsanbietern vor Ort und den Städten und Gemeinden halt auch. Das heißt, was auch noch besonders ist an diesem Projekt, ist halt auch, dass über den Betrieb halt bei dem Betrieb auch insbesondere viele emissionsfreie und auch größtenteils barrierefreie Fahrzeuge zum Einsatz kommen halt auch. Man legt also besonderen Wert darauf, dass nicht nur dieses Pooling von Fahrgästen stattfindet, also man halt dort viele private PKWs auch über diese Services ersetzen kann, aber auch sicherstellt, dass auch Bevölkerungsgruppen barrierefrei von A nach B kommen, also eine Rollstuhlrampe ist in den Fahrzeugen drin und dergleichen. Das heißt, mit diesem Service, der heißt On Demo, kann man ÖPNV zu jeder Zeit und überall ermöglichen halt und auch für Fahrgäste kurze Fahrzeiten und einen Komfort gewinnen. Durch dieses dichte Netz an Haltestellen, an virtuellen Haltestellen, viel dichter als das bestehende Bushaltestellennetz halt eben auch gewinnen. Und das Ganze ist auch besonders, weil es tariflich komplett eingebunden ist in den RMV-Tarif. Das heißt, es gibt dort eine einheitliche Vorgabe, wie die Preisgestaltung aussieht in diesen verschiedenen Services und der Fahrgast kann jederzeit über die App einsehen, was kostet mich so eine Fahrt von A nach B und kann perspektivisch auch diese Angebote über die native eigene RMV-App, die Fahrgäste sowieso schon nutzen, aber auch über eine gesammelte App nutzen halt auch. Das heißt, da werden auch neue Fahrgastgruppen komplett angesprochen und auch ist es ein wichtiger Baustein zur Mobilitätswende halt auch. Dabei halt noch eine besonders hohe Effizienz, weil algorithmusgesteuerte Fahrzeugkoordination stattfindet. Diese Fahrzeuge fahren hier nur dort und dann, wenn auch wirklich Fahrgäste von A nach B kommen wollen, also eine hohe Effizienz. Es werden keine Haltestellen angefahren, wo nicht wirklich ein Fahrgastwunsch vorhanden ist. Dieses Projekt, das wird gerade ausgerollt. Also 2022 wird es bei allen 10 Partnern im RMV-Gebiet ausgerollt sein. Also hat dann diese gesamte Wirkungsbreite von bis zu 1,8 Millionen Menschen, die ich eingesprochen habe. Genau, die nächsten Services, die jetzt folgen, sind Frankfurt und Limburg und in den nächsten Monaten kommen dann immer weitere Bediengebiete hinzu. Und das ist halt ein echt schönes Beispiel auch, wie das Ganze auch insbesondere so in so einem Ballungsraum in Kombination, aber auch im ländlichen Raum, gerade dort auch in den ganzen Gebieten halt auch, wo halt ÖPNV außerhalb der Stadtgrenzen nicht mehr so dicht ist, hoch verdichtet werden kann und damit die Attraktivität des Gesamt-ÖPNV gesteigert werden kann.
Sie haben nun zwischendurch schon mal so Worte fallen lassen im Verlauf des Gespräches zu Flatrate, Netflix, On Demand. Das sind natürlich auf der einen Seite alles Themen, die gerade up to date sind. Auf der anderen Seite frage ich mich manchmal, ist es auch eine Krux? Also sprich, wenn ich sozusagen preislich gar nicht so viel Chance habe, womöglich nach oben zu gehen als Anbieter, weil eben man davon ausgeht, dass man heute eher in Flatrates denkt. Und auf der anderen Seite muss es sehr punktgenau da passieren, wo die Fahrgäste es brauchen. Ist es immer sinnvoll oder wird es wahrscheinlich auch die Modelle geben, dass es vielleicht dann auch separate Zusatztarife geben muss?
Ich glaube, es ist tatsächlich eine Kombination halt auch. Ich habe ja angedeutet, wir haben auch jetzt schon so eine Art Komfortaufschlag, weil man muss natürlich sicherstellen, dass halt eben auch insbesondere dort, wo größere Gefäße, also ich spreche jetzt vom klassischen großen Bus, dass der zum Einsatz kommt. Machen wir mal ein Beispiel, der Schülerverkehr, der klassische Schülerverkehr am Morgen. Da gibt es nichts Effizienteres als die großen, langen Ziehharmonika-Busse, die dort unterwegs sind. Weil vom ganzen Flächenverbrauch her gibt es ja nichts Besseres, als dort, wo eben zum Beispiel keine Schiene ist, die Menschen und die Schülerinnen und Schüler von A nach B zu bekommen. Da macht es zum Beispiel keinen Sinn, halt eben solche Shuttle-Services dann einzusetzen halt auch, sondern das wäre dann vom Flächenverbrauch her eher suboptimal. Und dementsprechend macht es natürlich auch Sinn, über das ganze Preisniveau das an der einen oder anderen Stelle halt auch sinnvoll zu steuern halt auch. Man sieht das auch schon in Hamburg mal zum Beispiel, da hat man sich dazu entschlossen halt, dass dort auch in den Gebieten, wo zum Beispiel nachts kein klassischer Linienverkehr mehr fährt, da bietet man diese Shuttle-Services halt auch zum Standard-ÖPNV-Tarif an, weil da ist das einzige Angebot, was noch da ist. Wenn es aber dann in den Hauptlastzeiten ist, wo es auch noch andere Alternativen gibt, die zur gleichen Zeit abfahren, da kann man das Ganze dann halt so steuern, dass man diesen Komfortzuschlag drauf gibt. sodass man dann natürlich aus ökologischer und ökonomischer Sicht den besten Mix des Angebotes erhält. Also das gibt es auf jeden Fall und macht aus meiner Sicht auch sehr viel Sinn. Das Ganze generell in das Tarifsystem des ÖPNV einzubetten, ist aus meiner Sicht auch hoch sinnvoll, weil je mehr Menschen sich dazu entscheiden, in das ÖPNV-Ökosystem einzusteigen und sich so eine Mobilitätsflatrate über eine Monatskarte oder ein Jahresabonnement zu kaufen, desto attraktiver wird ja für alle das Gesamtsystem. Also kann man ja fast wie bisschen wie eine Krankenversicherung sehen. Also jeder profitiert davon, weil dieses ÖPNV-Angebot natürlich besser ausgebaut werden kann und natürlich auch nicht vielleicht Subventionen auch an der einen oder anderen Stelle zurückgefahren werden können, weil es halt entsprechend auch über die Fahrgasteinnahmen halt entsprechend subventioniert wird. Und dementsprechend ist genau das der Sinn dahinter, das ganze Angebot zu stärken und auch im Sinne der Verkehrswende zu stärken und das zu steuern, weil wir ja auch gesehen haben, dass an der einen oder anderen Stelle im nordamerikanischen Raum gibt es ja einige Beispiele, was dort klassisches Ride-Hailing oder On-Demand gemacht hat, hat ja oftmals auch nicht dazu beigetragen, dass Straßen und Verkehre entlastet werden, sondern noch mehr Verkehre auf die Straße gekommen sind. Deswegen ist unser Ansatz dort, genau das mit den ÖPNV-Anbietern zu machen und dann auch preislich halt auch entsprechend gute Punkte zu finden, sodass dass mehr Mobilität stattfinden kann, bei insgesamt weniger Verkehr auf der Straße ist und auch vielleicht die MIV-Quote zurückgefahren werden kann und wir oder der ein oder andere vielleicht sagt, na, den Zweitwagen, den schaffe ich jetzt wirklich mal ab, weil das Angebot, was ich hier habe, was ich hier vorfinde, ist so gut und das ist auch, wenn man es ökonomisch mal betrachtet, so ein Auto kostet ja auch 500 bis 600 bis 700 € im Monat, wenn man es mal nicht nur als Milchmädchen rechnet, von den Spritkosten betrachtet her. Und vielleicht kostet mich dann so eine Monatskarte halt vielleicht deutlich weniger und deswegen verzichte ich vielleicht auf meinen Zweitwagen an der Stelle oder vielleicht ja sogar auf den Erstwagen irgendwann.
Und dann ist es ja so, die Konzernmutter Deutsche Bahn erfährt, zumindest aus meiner Wahrnehmung, gerade so in dem Diskurs um Verkehrs- und Energiewende und in der Debatte um Klimawandel viel Aufmerksamkeit. Zahlt sich das denn für Aiyuki aus, wenn man gerade mal so auf Gemeinden zugehen will und auf ÖPNV-Anbieter? Hintergrund meiner Frage ist natürlich immer so ein bisschen, ÖPNV-Anbieter gelten zumindest medial so wahrgenommen, immer als so ein bisschen langsam, wenn es um Innovation geht. Können Sie das denn eigentlich bestätigen oder ist das vielleicht auch einfach eine Urban Legend inzwischen?
Es ist tatsächlich so, dass wir da natürlich davon auch sehr stark profitieren, halt auch, muss man sagen, weil gerade in den letzten Jahren, halt auch schon vor der Pandemie, haben viele erkannt, dass die Deutsche Bahn als Verkehrsträger halt ein sehr umweltfreundlicher oder der umweltfreundlichste Verkehrsträger ist. Und dementsprechend ist auch ganz viel Sinn macht, den entsprechend zu unterstützen halt auch. Und das halt eben auch ein ganz wichtiger Beitrag zur Verkehrswende in Deutschland ist halt auch. Und genau das, diese Mission unterstützen wir mit Aiyuki ja auch, weil man natürlich nicht überall in ganz Deutschland Schienen verlegen kann, sondern wir auch smarte, digital getriebene neue Mobilitätsformen brauchen, die dann auch solche Schienenverkehre fiedern. Und diese Aufmerksamkeit, den die Deutsche Bahn dort erfährt, der hilft uns tatsächlich sehr auch als Aiyuki. Denn wir haben ja eine Grund-DNA, mit der wir da rangehen. Die habe ich ja gerade auch schon erläutert, wie wir diese Verkehre konzipieren und an was wir glauben halt auch, sodass da ein guter Mix draus entsteht, der dann ökologisch auch im gesamten Sinn macht. Und damit genießen wir als Aiyuki natürlich ein großes Vertrauen, dass wir genau auch in diesem Sinne für den ÖPNV agieren halt auch. Und man hat natürlich auch erkannt, genau das, was Sie richtig sagen, dass On-Demand mittlerweile keine technologische Spielerei mehr ist, sondern sich zu einem ganz wichtigen und integralen Bestandteil des ÖPNV entwickelt, gerade auch in den ländlichen Regionen Deutschland. Das heißt, Sie sehen das auch an der steigenden Anzahl an Ausschreibungen und den Austausch, dass immer mehr Kommunen und auch Verkehrsträger mit diesen neuen attraktiven Mobilitätsformen sich auseinandersetzen. Und um genau das zu machen, was Sie gerade gesagt haben, das Ganze für die Kundinnen und Kunden attraktiver zu gestalten, damit mehr Menschen sich dazu entscheiden, ich steige in dieses ÖPNV-System ein und um, habe damit eine Möglichkeit auch wirklich auch zum Beispiel zu sagen, ich verzichte auf meinen PKW. Und die DB im Hintergrund ist für uns auch ein wichtiger Bestandteil, auch wenn wir das natürlich branchen übergreifend machen mit allen Anbietern, die dort unterwegs sind. Wir arbeiten ganz eng auch mit den Töchtern der DB zusammen, also wie zum Beispiel Clever Shuttle, die halt ganz viele der Services halt betreiben halt auch. Auch der Service von Clever Shuttle in Leipzig, der basiert mittlerweile technologisch auf unserer Plattform. Mit Regio Bus bringen wir ganz viele Verkehre auf die Straße, aber wir machen das auch mit ganz vielen anderen Unternehmen, die halt entsprechend Spaß und Lust an dieser neuen Mobilität haben. Und die Kernmission der Bahn, sage ich immer, ist ja auch sehr schön. Die Bahn ist ja das älteste Ride-Pooling-Unternehmen oder das bietet das eines der ältesten Ride-Pooling-Angebote der Welt. Ne? Also das ist ja sozusagen der Erfinder des Ride-Poolings. Also wirklich zu sagen, ich fahre von A nach B und da können auch mehr als eine Person oder zwei Personen oder nur die eigene Familie einsteigen. Und von daher ergänzt das natürlich das Ganze optimal. Unser Vorteil ist dann natürlich auch diese Erfahrung, die wir mitbringen, solche neuen Mobilitätsservices auf die Straße zu bringen. Und das hilft uns da auch sehr stark, Qualität und Nähe zum Kunden zu haben und die Bedürfnisse der Kunden auch zu verstehen halt auch. Generell gilt, was ich schon oft gesagt habe, bessere ÖPNV-Angebote zu etablieren, dabei weniger Verkehr auf die Straße zu bringen. Und dementsprechend verringert das natürlich auch andere Lebensbereiche, weniger Verkehr, verringert die Lärmemissionen, auch in Wohnquartieren, macht Platz für andere Dinge wie Fußwege oder Grünstreifen, also Stichwort Lebensraumrückgewinnung. Und wenn man das mal in Studien betrachtet, dann ist das natürlich klasse, wie viele Fahrzeuge wir sozusagen auch, wenn es entsprechend genutzt wird, ersetzen können. Also wenn wir sagen, dass bis zu 6 Personen statt 1,5 Personen so einen Shuttle-Service nutzen können, wie die Besetzungsquoten im privaten MIV ist, dann ist das natürlich perspektivisch halt eine ganz wegweisende Richtung und vor welchen Klimaherausforderungen wir alle stehen, das wissen wir selbst und da brauche ich ja gar nicht näher drauf eingehen in den letzten Monaten, was passiert ist alles.
Einmal noch Butter bei die Fische sozusagen. Aus meiner Perspektive als Nutzer, ich lebe nun in Berlin, wir haben einen, wie ich immer sage, wir haben den bestausgebautesten ÖPNV in Deutschland, ist so auch meine Erfahrung, wenn ich es in der persönlichen Nutzung. Was ich immer noch wahnsinnig komplex und schwierig finde als Kunde, ist dieses doch sehr verrückte Tarifsystem. Wird denn Aioki quasi, weil Sie ja schon sagten, Sie haben so viele verschiedene Projekte, hat das vielleicht Einfluss darauf, dass sich sowas normalisiert und dass vielleicht im Zweifel, ich sag mal so durch ja zeitlich gebundene Flatrates, das vielleicht auch einfacher wird für die Kundschaft?
Da bin ich sehr fest von überzeugt, dass das passieren wird. Also wir sehen jetzt im Moment viele, viele Mosaikbausteine angesichts dieser Projekte, die jetzt hier stattfinden und die wir auch ausgerollt haben. Aber ich habe ja zum Beispiel von dem RMV-Projekt gesprochen, ja, was aus meiner Sicht wegweisend ist. Da sieht man zum ersten Mal in so einem Ballungsraum für bis zu 1,8 Millionen Menschen hat sich der RMV wahnsinnig viel gute und wegweisende Gedanken gemacht, wie man das alles bündeln kann in einer App über ein Tarifsystem, so dass man direkt nicht irgendwo hinlaufen muss und sich fragt, Mensch, A, B, C Tarif, jetzt gehe ich noch über die C-Zone, was kostet mich das jetzt? Und es ist Wochenende und kein Feiertag. Das kennen wir ja alle. Und was bedeutet das für mich? Jetzt kann man das Ganze bald dort halt schon oder heute schon in den Gebieten, wo wir ausgerollt haben, komplett digital über die App verfolgen. Das ist sehr einfach für die Menschen. Und dieser Trend, den wir da sehen, der wird sich auch weiter fortsetzen halt auch. Wir wissen, wir stehen ja mit ganz vielen Verkehrsunternehmen, Verkehrsverbünden im Kontakt und die machen sich alle gleiche Gedanken. Auch in Berlin wird sich da sehr viele Gedanken drüber gemacht. Da gibt's ja auch viele, viele Gedanken halt auch die verschiedenen Mobilitätsangebote zu bündeln halt auch. Yelby ist da ja halt eine der Möglichkeiten halt auch. Und das dann halt über die Tarifsysteme auch noch weiter zu harmonisieren, das sind auf jeden Fall Trends, die wir in den nächsten Jahren und auch Monaten sehen werden halt auch, um damit auch flexible und individuelle Mobilität ohne eigenes Auto zu schaffen. Weil die ÖPNV-Anbieter, die haben verstanden, der Autofahrer, der fährt zur Tanksäule und sieht dort, aha, das hat jetzt 50 Euro gekostet, die Tankfüllung halt auch. Und da ist der Tarifdschungel teilweise nicht so übersichtlich vielleicht wie die Tankquittung. Und das ist halt auch einer der wesentlichen Komponenten, um die Menschen davon zu überzeugen, halt auch umzusteigen. Transparenz zu schaffen, also Planbarkeit zu schaffen, auch von dem Preissystem oder was kostet mich das ganze Angebot auch wirklich. Und das auch in die bestehenden ÖPNV-Angebote zu integrieren und damit noch attraktiver zu machen halt auch. Von meiner Seite her sehe ich ganz klar den Trend dazu, dass das passieren wird. Und auch, was wäre auch mein Wunsch, und ich glaube, dazu wird es auch kommen, dass man das noch höher aggregiert, sogar auf einer Ebene eines Landes, also wie Deutschland, dass es dort Angebote geben wird in einer App, wo man dann auch die verschiedenen Tarife in den verschiedenen Verbünden einsehen kann. Also der DB Navigator zum Beispiel macht das ja auch bereits. Also da sind ja auch schon sehr viele entsprechende Tarifsysteme eingebunden. Man kann die halt auch direkt buchen. Aber da gibt es noch sehr viele weitere vielversprechende Initiativen, die wir im Laufe der nächsten Zeit sehen werden.
Dann bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, ganz herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick. Und in Zeiten von Corona ist noch immer mein Schlussspruch, bleiben Sie gesund.
Das wünsche ich auch. Vielen, vielen Dank für die Zeit und für die spannenden Fragen. Und ich wünsche das Gleiche auch allen Zuhörern und hoffe, dass wir weiterhin gut durch die Zeit kommen.
Hack the Roadjack, der Podcast von Intellica.de.